Lieber Herr Adorno, Sie haben vor einigen Monaten im Rahmen einer Vortragsreihe, die der Deutschlandfunk über große deutsche Lyriker veranstaltet hatte, sich das Thema Stefan George gewählt. Warum wählten Sie gerade dieses Thema und wie sehen Sie Stefan George im Rahmen unserer Gesamtdebatte? Ist hier die Antithese Georges zu Hofmannsthal, Sie haben darüber auch früher ja einmal im Prisma geschrieben, sehen Sie als eine Antithese oder glauben Sie auch, dass es sich sogar bei George trotz allem um so etwas wie eine Veruntreuung wider den eigenen Willen handelt?
Ich darf vielleicht zunächst sagen, lieber Herr Mayer, da ist zunächst also die Tatsache, dass ich stöbernd in dem elterlichen Bücherschrank noch als Kind oder als halbes Kind auf den damals noch mit Gold bedruckten Band Hymnen, Pilgerfahrten, Algarbal gestoßen bin, dass mich mein Vater quasi warnte wegen der Verstiegenheit und Possiertheit und Unnatur dieser Dichtung, mich damit abzugeben, ähnlich wie er mich übrigens auch vor den Buddenbrooks warnte. Und diese beiden Warnungen haben mich eigentlich nur natürlich darin bestärkt.
Warum eigentlich vor den Buddenbrooks?
Weil er fand, dass die Buddenbrooks ein so deprimierendes Buch seien und dass sie deshalb auf einen jungen Menschen einen verhängnisvollen Einfluss üben könnten. Nun, selbstverständlich sind derartige Warnungen, um es georgisch auszudrücken, geradezu Lockrufe.
Natürlich.
Es ist nicht ganz ohne Ironie, dass ich die Werke von Thomas Mann und von George, die doch weiß Gott antithetisch zueinander stehen, unter den gleichen Vorzeichen, nämlich denen eines Verbotes, kennengelernt haben, das sich gegen die angebliche Dekadence gerichtet hat. Und ich will gar nicht leugnen, dass das also zu der Attraktion Georges beigetragen hat, wobei mich nun doch sehr faszinierte der ungeheuer markierte Widerspruch gegen jede Art von etablierter Sprache und etablierter Bilderwelt. Also ich bin schon wirklich von dem ganz anderen Fremden bezaubert worden. Und wenn ich das gleich vorwegnehmen darf, darin habe ich sicher gerade auch ein Moment von gesellschaftlicher Opposition gespürt, die mir mit dem besten Teil von George zusammenzuhängen scheint, obwohl gerade dieses Teil ihm selbst am wenigsten bewusst gewesen ist. Es gibt sicher wenige bedeutende Künstler, bei denen eine solche Diskrepanz zwischen ihrer eigenen Ideologie, wenn ich es einmal so nennen darf, und dem bedeutendsten ihres objektiven Gehaltes besteht, wie gerade George. Nun, das Zweite war dann, dass ich, als ich etwas älter mich, also da war ich so vielleicht 17 Jahre alt oder 16, mich mit der Lyrik Georges viel weiter beschäftigt habe, dass ich einfach als Musiker der Faszination unterlegen bin, dass ich schon im Jahr 1921 Gedichte von George komponiert habe und dann später stets wieder dem verfallen bin, vielleicht doch auch nicht ohne, dass dabei das Verhältnis der Schönberg-Schule zu George mich beeindruckt hätte. Ich war ja Schüler von Alban Berg.
Kannten Sie damals schon die Schönbergschen George-Vertonungen?
Ja, die kannte ich also im Jahr 1921, wie ich meine ersten George-Lieder schrieb, kannte ich schon die Schönbergschen Kompositionen.
Auch das Fismol-Quartett.
Auch das Fismol-Quartett, natürlich. Ja. Das lernte ich 1918 kennen und kurz danach auch die George-Lieder.
Ja.
Diese musikalischen Seite habe ich die Treue eigentlich mein Leben lang gehalten und habe noch als reichlich erwachsener Mensch in den frühen 40er Jahren einen Zyklus von Liedern nach George-Gedichten geschrieben.
Ja, darf ich fragen, aus welchem Band? Oder war das aus den verschiedenen Bänden?
Das war aus verschiedenen Bänden.
Ah, ja.
Teils aus dem Jahr der Seele, teils aus dem Buch der hängenden Gärten, teils auch aus dem Siebenten Ring. Ich habe unter anderem das letzte der berühmten sechs Lieder aus dem Siebenten Ring komponiert, das Webern unkomponiert gelassen hat. Und ich habe mir eingebildet und bilde mir noch ein, dass bei diesem sehr schwer komponierbaren Gedicht mir eine musikalische Lösung eingefallen ist, die es doch komponierbar gemacht hat. Ich bin darauf ein bisschen stolz.
Aber weder Stern des Bundes haben Sie gewählt, noch Gedichte aus dem Neuen Reich.
Nein, also darf ich gleich sagen, dass ich von Anfang an weder zu dem Stern des Bundes noch zum Neuen Reich auch nur die mindeste Beziehung habe finden können. Mir war von Anfang an gerade der kollektiv sich gebärdende und scheinbar in die Realität eingreifende und übergehende George sehr verdächtig, während ich berührt worden bin und auch nicht nur dichterisch, sondern human berührt worden bin, gerade von den Seiten von George, die so im Allgemeinen als l'art pour l'art etwas diffamiert werden.
Ja, wir können das vielleicht noch mal genauer sehen. Ich glaube, dass das sehr richtig ist. Was Sie sagen, hier kommt die Jugendbewegung und hinter dieser Jugendbewegung kommt es auch die Volksgemeinschaft. Sie haben es, ich darf auch hier den Text doch einmal erwähnen. Sie sprechen davon, einem Brimborium von Chorlyrik und einer Verbundenheit, hinter der die Volksgemeinschaft lauert. Ich halte das durchaus für richtig und das ist das andere, das gefährliche Extrem, das bei George findet. Aber wie ist das nur zu erklären?
Das ist zu erklären, doch wohl wirklich aus einer Art von Verzweiflung, die den Dichter ergriffen haben muss, auch in einem bestimmten biografischen Augenblick, wo er, und ich möchte nicht psychologisieren, aber wo er jedenfalls die Einsamkeit nicht länger hat ertragen können. Und gerade weil er nicht in die konkrete Kritik der Gesellschaft sich eingelassen hat, sondern nur von ihr entfernt hat, ist ihm ja quasi die Luft ausgegangen. Und nachdem er einmal diesen Gewaltakt der Vergottung des Maximin vollzogen hat, war von diesem Augenblick an kein Halten mehr. Wo man sich selbst einen Gott erschafft, erschafft man sich selbst auch eine Gemeinde und dann eine Gemeinschaft. Und von da an ist es dann in einem schrecklichen Gefälle immer mehr in diese Dinge hineingegangen, deren gefährlichste Dokumente übrigens gar nicht so sehr der etwas blasse letzte Gedichtband das Neue Reich darstellt, sondern vor allem der Band der Stern des Bundes, der ja aus Parenesen, aus Ermahnungen an eine solche Gemeinschaft besteht, in denen sich Dinge finden, bei denen es einem wirklich Angst und Bange werden kann.
Ja, hier ist doch ein sehr merkwürdiger Prozess. Wenn wir mal diese drei Lyriker, die scheinbar so gar nichts miteinander zu tun haben und vom Zeitlichen her gesehen so viel betrachten, Hofmannsthal, George und als Dritter nun auch Rilke. Bei Hofmannsthal die Absage an die Lyrik, der dann später ja auch, das hat Hermann Broch sehr schön in seiner Studie über Hofmannsthal und seine Zeit herausgearbeitet, auch die Absage an die Epik folgt. Er hat ja den Andreas-Roman nicht vollendet, er hat ja schließlich nur noch die Komödie und Tragödie zu gestalten versucht. Bei Rilke ein ganz ähnlicher Prozess wie bei George, der Versuch weg von dem subjektiven Erlebnis Lyrik hin zu dem, ob geglückt oder nicht, ist etwas ganz anderes, zu dem, was Rilke eben das Dinggedicht nennt.
Das Dinggedicht oder die Bilder.
Das Dinggedicht. Er sagt eben auch in Malte Lauritz Brigge, Gedichte werden nicht mit Gefühlen gemacht, Gedichte sind Erfahrungen. Und nun ist ja doch Ihre These, wenn ich Sie recht verstehe, die, dass wir etwas Analoges auch weg aus vielleicht Gründen, die uns nicht angehen, die mit dem privaten Menschen George zu tun haben, bei George die Absage bei sich selbst an diese Ich-Aussage, eben an die Erlebnislyrik einsetzt, nur dass er nicht objektive Bilder gibt, sondern Ermahnungen, gleichsam moralische Zeichen, Gesetzestafeln aufrichtet und versucht, dort, wo Hofmannsthal gleichsam im Privaten die Verbindung sucht, wo Rilke versucht, eine objektive Dichtung, die auch im Film auch eine unmenschliche Dichtung wird, nun eben den Stern des Bundes leuchten zu lassen. Das heißt, eine Wir-Dichtung zu schaffen, für die eigentlich keiner weniger geeignet gewesen wäre als George.
Ja, ich glaube nun, und damit glaube ich, haben Sie ganz recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass man die private Seite dabei nicht überschätzen
Natürlich
sollte.
Nicht.
Es liegt in dieser Entwicklung schon auch ein objektiver Zahn.
Genau, und das ist,
und
was
das
uns
ist
interessiert.
Das
ja, natürlich.
Einerseits ist gerade die subjektive Lyrik, die ja ursprünglich in einem Protest gegen die konventionelle Lyrik des Barock und des Rokoko entstanden ist, selber zu einer Konvention geworden und hat sich in ihrem Formenschatz erschöpft. Dann aber war offenbar bei diesen unendlich sensiblen, das will sagen, auch auf zeitliche Indizes reagierenden Dichtern auch das Moment mit im Spiel, dass sie gefühlt haben, dass in der Welt, in der wir leben und die sie tant bien que mal ja negieren, aber nicht verhindern oder vermeiden konnten, das einzelne Ich in seiner unmittelbaren Kundgabe nicht mehr das Recht und die Substantialität hat, rein von sich aus reden zu können. Es muss all diesen Dichtern etwas von dem Bröckeligen bewusst geworden sein oder spürbar geworden sein, dass einem jeden Ich-Sagen im Gedicht von einem bestimmten Zeitpunkt an anhaftet. Es ist auf der einen Seite also die zunehmende subjektive Ich-Schwäche, die auch mit der subjektiven Differenzierung etwas zu tun hat, und auf der anderen Seite die zunehmende Irrelevanz des Ichs gegenüber den objektiven Momenten, die auf diese oft gewaltsame und verzweifelte Art ihren Ausdruck sucht, aber dann doch auch das Bestreben, durch konstruktive Momente in der Kunst über die Zufälligkeit des bloßen Individuums, die allein das Kunstwerk nicht mehr trägt, hinauszugelangen. Und das haben alle diese Künstler, die Sie genannt haben, übrigens auch Rudolf Borchardt, jeder auf seine Weise registriert und ganz gewiss auch auf eine ganz andere Weise Brecht, der ihn in einem gewissen Sinn, so absurd das klingen mag, in diesen Zusammenhang hineingehört.
Im Gegenteil, er gehört in diesen Zusammenhang, denn Brecht hat ja immer wieder dezidiert betont, wen immer ihr hinter meinen Gedichten sucht, ich bin es nicht. Das heißt, gerade ein Gedicht wie das so viel zitierte vom armen BB ist ja ein reines Rollengedicht, ein objektives Gedicht, das von dem Menschen Bertolt Brecht aus Augsburg überhaupt nichts aussagt, sondern eine bewusste Stilisierung, gleichsam eine Dramatisierung im Gedicht gibt. Aber ich glaube, bei George wird noch etwas Ungeheures oder vielleicht kann man sogar sagen Ungeheuerliches anderes sichtbar. Der Versuch, diese Brüchigkeit, diese Irrelevanz, wie Sie sagen, des Individuums, das man auch nicht mehr im Gedicht aussagen oder relevant machen könnte, dadurch auszugleichen, dass er eigentlich die weiße Magie der Dichtung versucht. Das heißt, dass er mit dem Wort gleichsam heilen und eine neue Welt aufbauen möchte.
Er ist ein Überläufer in die Welt.
Er ist ein Überläufer in die Welt. Darf ich mal eines dieser merkwürdigen Gedichte und ein bedeutendes Gedicht aus dem Abschluss des siebenten Rings geben? Er sagt da: Bangt nicht vor Rissen, Brüchen, Wunden, Schrammen. Der Zauber, der zerstückt, stellt neu zusammen. Jed Ding wie vordem heil und schön genießt, nur das unmerkbar neuer Hauch drin wehst. Was schon genannt ist, liegt gefällt umher. Der, leer Gehäus, ein stumpfes Waffen, der. Die Eingereihten und die Rückgewandten bringt Kranz und Krone für den Ungenannten. Eigentlich ein sehr merkwürdiges Gedicht.
Ein sehr merkwürdiges Gedicht, vor allem, weil es ja etwas wie das Selbstbewusstsein der Unmöglichkeit dieses Versuches zur Objektivation rein aus dem Ich heraus sehr deutlich verrät. Ein Selbstbewusstsein, das übrigens ähnlich auch Borchardt auf seine Weise hatte und ganz gewiss Hofmannsthal ebenso. Die großen Brüche in der Entwicklung Hofmannsthals hängen fraglos mit derselben, man müsste fast sagen, geschichtsphilosophischen Erfahrung zusammen.
Ja, die geschichtsphilosophische Erfahrung, die eben darin besteht, dass die Individualität, das Individuum anfängt, irrelevant austauschbar zu werden, dass Hofmannsthal versucht, im Alltag, in der Alltäglichkeit unterzugehen, während George ihr jetzt eben die Überpersönlichkeit und gleichsam auch die Gewaltsamkeit entgegenstellt. Und hier ist dann allerdings doch die Frage, ob da unter Umständen bei George nicht einfach eine Übersteigerung ist, die nicht eigentlich lyrisch ist. Sie sprechen von der Zäsur, die mit dem Teppich des Lebens eigentlich einsetzt. Aber welche Gedichte würden Sie denn als gültig betrachten bei George?
Es ist mir immer sehr schwer, es so quasi über das, was lebendig und was tot ist, ein Urteil abzugeben.
Das sind ja auch sehr ambivalente Begriffe.
Es gibt ja dieses Buch Lebendiges und Totes in Hegels Philosophie von Benedetto Croce. Ja. Und ich fürchte, gerade was er lebendig nennt, ist tot. Und was er tot gefunden hat, erweist sich als das Lebendige.
In seinem Urteil über Poesie und Nicht-Poesie, Non-Poesie, mit Schiller genau dasselbe.
Also ich wäre an dieser Stelle schon äußerst vorsichtig. Ja. Aber ich würde doch sagen, dass mir die vollkommensten Gebilde von George die bleiben, die nun wirklich den subjektiven Ausdruck am reinsten objektivieren, ohne dass sie diese Art von Objektivität im Sinn eines Wir oder einer Gemeinschaft surrogieren. Also es gibt ihn schon in dem Buch der hängenden Gärten, dann erst recht aber in dem Jahr der Seele solche Verse, von denen ich denken würde, dass durch die beispiellose Fähigkeit zur Konzentration, die sie verraten, schon etwas drin steckt, was auch heute zugeeignet werden soll, wenn auch aus gar keinem anderen Grund als dem krut didaktischen, dass man ihm eigentlich überhaupt nicht weiß, was mit der deutschen Sprache an Produktivem anzustellen ist, wenn man den Maßstab solcher Gedichte verloren hat. Ich würde aber noch weitergehen und würde sagen, dass auf eine merkwürdige Art auch in Gedichten aus der frühesten Zeit von George, die durch die Bilderwelt des Jugendstils sehr kompromittiert sind und zuweilen das Lächerliche streifen, außerordentlich schöne und tiefe Dinge enthalten sind, dass er einfach manchmal eine Fähigkeit hatte, ich kann es nur so vage ausdrücken, es zu treffen, etwas zu treffen, was vorher so noch gar nicht gesagt worden ist, wie man es nur sehr selten findet. Es ist bei George wie bei jedem bedeutenden Künstler überhaupt nicht möglich, so die Schafe von den Böcken zu scheiden, sondern gerade bei George scheint mir jedenfalls das Bedeutende und das Fragwürdige sehr tief ineinander verschränkt zu sein, das eine nicht ohne das andere. Ich darf vielleicht gerade einmal so ein sehr exponiertes Jugendgedicht vorlesen, gegen das die Einwände auf der Hand liegen und das mir trotzdem eine sehr große Evidenz zu besitzen scheint. Es ist aus den Pilgerfahrten, also wirklich ein sehr frühes Gedicht. Kein Tritt, kein Laut belebt den Inselgarten, er liegt wie der Palast im Zauberschlaf. Kein Wächter hisst die ehrenden Standarten, es floh der Fürst, der Priester und der Graf. Denn aus dem Flusse blasen Fieberdünste, ein Feuer fällt, ein Feuer steigt empor und um der Ziergewächse welke Künste, um alle Farben spinnt ein grauer Flor. Jedoch der Fremde bangt erwartungsvolle, er geht den Pfad am Taxushang hinan, am Taxushag hinan heißt es wohl. Kein Schein von einem blauen Sammetkoller, von einem Kinderschuh aus Safian? Ich habe damals dazu angemerkt, dass trotz dieses jugendstilhaft stilisierten, trotz des fatalen Stilwillens, in dem Gedicht etwas von dem ist, wie man als 15-Jähriger errötet, wenn man zufällig den Namen des Mädchens hört, von dem man entflammt war. Und noch ins Jahr der Seele hat ein Vers sich eingeschlichen, der den Namen verraten will, einen preziös gesuchten, gleichwohl mit dem Schein äußerster kollektiver Notwendigkeit. Die Tränen fern von Lilia, dem Kinde. Solche Momente bei George, die ich jetzt gar nicht zu interpretieren mir anmaße, die geben sehr viel auf. Da ist etwas, da steckt etwas. Und ich würde denken, wenn man solchen ganz intentionslosen, ganz blinden Dingen bei ihm nachginge, dann würde man außerordentlich viel finden.
Ja, aber hier ist natürlich doch eine subjektive Lyrik
ja,
noch.
Das
und
ist
ich glaube,
doch
das ist das Großartige.
Ja.
Das Erstaunliche ist ja in der den Schlusszeilen, die scheinbar mit dem blauen Sammetkoller und dem Kinderschuh aus Safian wirklich auch in die Bilderwelt des Jugendstils gehen, dass es darüber hinausgeht, denn das Gedicht endet ja mit einem Fragezeichen.
Mit einem Fragezeichen.
Es endet mit einem Fragezeichen. Kein Schein von einem blauen Sammetkoller. Von einem Kinderschuh aus Safian.
Ist
damit
die,
ist das Erschrecken,
die vergebliche,
das
die vergebliche Beschwörung erwartet darauf, dass das Bild aufgeht und das Bild erscheint zugleich nicht.
Bei Rilke, auch im Jugendstil, wäre da der Punkt gewesen, ein Bild, das wäre ein Buch der Bilder gewesen, er hätte mit den Requisiten auch gearbeitet, aber es wäre ihn, hätte ihn nichts an, es wäre nicht für
es
ihn
wäre nicht in Frage gewesen. Ja, und es wäre nicht in Frage gestellt worden.
Es wäre nicht in Frage
gestellt worden. Es wäre einfach als Bild hingestellt worden, ohne dass er, und da steckt im Grunde der ganze europäische Weltschmerz drin, ohne dass es durchtränkt gewesen wäre von dem Gefühl der Verlust. Es ist eben wirklich verlorene Zeit.
Es ist, verlorene Zeit und es ist natürlich, man könnte hier ruhig sagen, ein Proust-Gedicht.
Ja.
Denn, und zwar gerade der erste Proust.
Gerade der erste, war, von Alain Brodé de Jeune-Fille-Saint-Fleur oder,
ja,
oder
sogar Swan, noch von... Die Welt von Swann.
Die
Welt von Swann. Es ist auch die Welt ja von Schnitzler und in seinen besten Werken und die Welt eben des jungen Loris. Denn der Prolog zu dem Buch Anatol gibt ja genau dies, diese Bilder, Agonien, Episoden, böser Dinge, hübsche Formel. Nur das Hofmannsthal benennt und George einfach evoziert.
Ja, also das evozierende Moment, das dann die Chorlyrik von George hat, das ist ihm immer eigentümlich gewesen. Ich glaube, das führt auf etwas sehr Zentrales, das man nicht außer Acht lassen darf, wenn man mit einiger Verantwortung von George spricht. Es geht nämlich nicht auch die politisch fatalen Dinge von ihm nun so säuberlich von dem Großen zu trennen. Es liegt in dem ganzen George etwas unendlich Gewalttätiges, gewalttätig auch in dem großen Sinn, nicht nur in dem der Herrschbegier, sondern auch in dem großen Sinn, dass er aus der Position des isolierten Einzelnen heraus ja Kultur noch einmal hat herstellen oder beschwören wollen, darin sehr verwandt, den abenteuerlichen Versuchen von Borchert übrigens. Aber dieses Gewaltsame, das in seinem Nationalismus und in diesen fatalen Zügen sich ausprägt, ist auch in seine Lyrik eingedrungen und ist wohl verantwortlich dafür, dass es wirklich, wie man so sagt, reine lyrische Gebilde, also solche, in denen nicht etwas Klirrendes, Verstörendes einbricht, von ihm so gut wie gar nicht gibt. Selbst in dem berühmten und unvergleichlich einsetzenden Gedicht »Es lacht in dem steigenden Jahr dir der Duft aus dem Garten noch leis, aus dem Jahr der Seele« findet sich dann die Zeile »Geloben wir glücklich zu sein«, als ob man das geloben könnte. Es ist gerade darin, dieses Gewaltsame fast auf die Formel gebracht, dass ein einzelner Schicksal, Mythos, Glück, eine bestimmte Art von Irrationalität aus seinem eigenen Willen sich erschaffen könnte, sich anbefehlen könnte und daran scheitern diese Gedichte. Nebenbei glaube ich, dass die Züge, über die die Spießbürger an George am leichtesten sich mokieren, also das, was sie so Pose zu nennen pflegen, dass die mit jenem gewaltsamen Moment der Evokation, die das, was sie evozieren will, eigentlich gar nicht evozieren kann, weil es eine verlorene Objektivität ist, dass das damit eben aufs Tiefste zusammenhängt.
Ich glaube, hier sind wir doch bei etwas sehr Zentralem und im Grunde auch bei der Frage, ob er nicht doch die Gegenwart veruntreut, nämlich durch die Entschlossenheit, Sie haben völlig recht, man kann nicht George in den guten und den schlechten George, den politischen und den lyrischen George aufteilen. Ebenso wenig wie Brecht.
Genauso wenig
wie Ebenso wenig
genauso, wie Brecht. Ich habe über Brecht einmal wörtlich dasselbe geschrieben.
Ja, das ist völlig richtig, das kann man nicht.
Ja, nun möchte ich an der Stelle einmal einen etwas exponierten Gedanken vorbringen. Es liegt ja nahe, und ich bin der Letzte, der das leugnen möchte, George gewisser faschistischer Züge zu zeigen. Aber wenn man sich dann den ins Politische hinüberspielenden George genau ansieht, da gibt es einen sehr tiefen Unterschied. Die Nazis, die unsagbarsten Verbrechen begangen haben, das unsagbarste Grauen über die Welt gebracht haben, haben ideologisch immer sich an das edle, reine, schöne, gute gehalten. Bei George gibt es einen Zug, der ja dem Chaotischen und Anarchischen in der Praxis sich nähert und damit eine Katze aus dem Sack lässt, wenn ich es so vulgär sagen darf, die Nazis sorgfältig verschlossen haben, aber dadurch werden gewisse Züge, dadurch, dass es gesagt wird, dass es nicht verlogen ist, wird es entsühnt. Ich glaube, man sollte hier immerhin doch auch an die reale Wirkung und an eine bestimmte Beziehung Georges zur Realität denken. George ist schließlich im Gegensatz zu unzähligen vorher mehr oder minder liberalen Dichtern und Schriftstellern, die ihren Frieden mit dem Regime gemacht haben. Er ist in die Emigration gegangen und in der Einsamkeit gestorben. Und sein Schüler schließlich ist jener Graf Klaus Stauffenberg gewesen, der sich bei dem Attentat gegen den Tyrannen geopfert hat. Nun gibt es ein Gedicht von George, das die Verherrlichung des Attentats ist. Und ich konnte mir wohl vorstellen, dass dieses Gedicht gerade für Stauffenberg etwas bedeutet hat. Man muss dieses Gedicht nur hören, um sowohl des Gewalttätigen und also eines gewissen Moments sogar von Brutalität inne zu werden, wie auch der völligen Unvereinbarkeit mit dem Faschismus. Die Faschisten würden ein solches Gedicht sofort unterdrückt haben. Es ist ein Gedicht aus dem Teppich des Lebens. Es heißt Der Täter und ich möchte es doch vorlesen, wenn Sie es gestatten. Ich lasse mich hin vorm vergessenen Fenster. Nun tu die Flügel wie immer mir auf und hülle hienieden, du stets mir ersehnte, du segnende Dämmerung, mich zu. Heut will ich noch ganz mich ergeben dem lindernden Frieden. Denn morgen beim Schrägen der Strahlen ist es geschehen, was unentrinnbar in hemmenden Stunden mich peinigt. Dann werden Verfolger als Schatten hinter mir stehen und suchen wird mich die wahllose Menge, die steinigt. Wer niemals am Bruder den Fleck für den Dolchstoß bemaß, wie leicht ist sein Leben und wie dünn das Gedachte dem, der von des Schierlings betäubenden Körnern nicht aß. O wüsstet ihr, wie ich euch alle ein wenig verachte. Denn auch ihr Freunde redet morgen, so schwand ein ganzes Leben voll Hoffnung und Ehre hienieden. Wie wiegt mich heute so mild das entschlummernde Land, wie fühl ich sanft um mich des Abends Frieden. Es ist ein sehr merkwürdiges Gedicht und eine größere Spannung als die im schlechtesten Sinn elitäre Formel von der wahllosen Menge und auf der anderen Seite die Evokation dessen, der ganz allein das an Tat vollbringt, wozu die Gemeinschaft, also sein Volk, nicht mehr fähig ist, kann man sich nicht mehr vorstellen. Und in dieser Spannung lebt, glaube ich, etwas Entscheidendes von George und etwas, was nicht nur Schrecken, sondern auch Ehrfurcht erheischt.
Ja, es ist vor allen Dingen auch sehr merkwürdig, als eine Art lyrischer Präexistenz zu dem, was später ja Sartre gibt, denn das ist ja eine Sartre-Situation. Wer niemals am Bruder den Fleck für den Dolchstoß bemaß, wie leicht ist sein Leben und wie dünn das Gedachte. Und dann, oh, wüsstet ihr, wie ich euch alle ein wenig verachte. Das heißt, er hat gewählt, er hat sich gewählt.
Sich entschieden.
Er ist nun unwiderruflich wie Orest in den Fliegen mit sich allein und davon allen getrennt. Ja, das ist ja bei George mitgemeint von Anfang an. Es ist elitär, aber es ist eine schreckliche elitäre Situation. Es ist ja kein Hosianna dabei.
Es ist nicht affirmativ und es ist deshalb also auch nicht von der offiziellen affirmativen Ideologie zu schlucken.
Ja, und es kommt noch etwas anderes hinzu. Sie haben auch damals, als Sie über George sprachen, sehr mit Recht über den Übersetzer George gesprochen. Etwas, was George natürlich auch von den Leuten des sogenannten Dritten Reiches tief entfernte, objektiv, subjektiv, darüber ist kein Wort zu verlieren, hatte George mit ihnen nichts gemein. Und in Minusio ist er sehr einsam gestorben und begraben worden, ist doch der französische George, der Étienne Georges, der ja auch da war, der ja lange in den Anfängen, als er bei Mallarmé war, schwankte, ob er überhaupt ein Dichter deutscher oder französischer Sprache werden
sollte. Und
der
Französisch geschrieben hat.
Ja. Und hier ist ja doch die Frage, inwieweit gehört diese Mittlerrolle, die ja nun so unnationalistisch wie möglich war, die Großübersetzertätigkeit, doch auch in sein Werk hinein.
Ja, ich würde das nicht nur als eine Mittlerrolle ansehen, sondern ich glaube, dass das eine noch viel größere Bedeutung hat, dass er nämlich wirklich durch die Erfahrung der fremden Sprachen und vor allem des durchgeformten und durchzivilisierten Französischen überhaupt die deutsche lyrische Sprache wieder auf ein Niveau gebracht hat, das sie vorher gar nicht gehabt hat. Also das Anbilden des Französischen an das Deutsche hat das Deutsche verfremdet und dadurch dem Deutschen eine lyrische Würde wiedergegeben, die es eben doch, wenn man den einen Nietzsche ausnimmt, in der Zeit seit Goethes Tod völlig verloren hatte. Und ich glaube, das kann man gar nicht...
Bei Platon haben Sie einiges.
Einiges, aber ja. das kann man wohl gar nicht groß genug sehen. Es gibt also Übersetzungen von George, wo wirklich durch das Französische das Deutsche eine Kraft der Distanz gewinnt und eine Fremdheit, die so niemals vorher existiert hat. Ich möchte aber noch, wenn Sie mir es erlauben, noch ein Beispiel geben, in dem man sehen kann, wie gerade die äußerste Nähe zu dem französischen Original dem Deutschen ganz neue Valeur, lyrische Valeur zufügt. Er hat das berühmte Gedicht »Il pleure dans mon cœur« von Verlaine übersetzt, das ja auch von BBC komponiert worden ist. Und da heißt die letzte Zeile »C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine.« Und George übersetzt das: »Das sind die ärgsten Peinen, nicht zu wissen, warum. Liebe keine, Hass keinen, mein Herz hat solche Peinen.« Das ist schon kein Nachbilden mehr. Mit dem Fremdwort Peinen für Pain wird die eigene Sprache, wie Benjamin es von der Übersetzung überhaupt postuliert hat, erweitert.
Es entsteht etwas anderes, Neues, nämlich es fällt vollkommen die Musikalität, wenn man so will, sogar die weichliche Musikalität Verlaines fort. Verlaine, Sie sagten es ja, lässt sich wunderbar von Debussy und in manchem sogar, was weniger wunderbar ist, von Fauré komponieren. Diese George-Übertragung ließe sich nicht komponieren, die wäre nicht musikalisch. Das sind die ärgsten Peinen, nicht zu wissen warum. Liebe keine, Hass keinen. Mein Herz hat solche Peinen. Hier ist eine ganz andere statuarische Poesie entstanden, die eigentlich nicht mehr verlänisch musikalisch ist. Das meinst
du? Ja, aber an der Stelle möchte ich etwas für George sagen. Ich glaube, dass die Übertragung bedeutender Lyrik in eine andere Sprache immer auch etwas von ihrer Versteinerung hat. Ja. Sie ist gleichsam ihre Totenmaske. Und dieses Moment, dass das Gedicht in der anderen Sprache die Totenmaske des Originals ist, das hat George nun nicht verschleiert, wie die meisten anderen Übersetzer, wie zum Beispiel auch Rilke in seinen Valéry-Übersetzungen, sondern hat dasselbe zum Stilisationsprinzip gemacht. Und im Übrigen ist ja dieses statuarische Moment Baudelaire ganz gewiss nicht fremd gewesen. Und wenn man die Fête Galante von Verlaine liest, so haben die ja auch nun jenen totenhaften Zug und sind nicht unmittelbares, sondern gebrochenes, die Suitième. Ja. Und George selbst hat in seiner kleinen Arbeit über Verlaine auf diesen Zug von Verlaine sehr mit großer Sensibilität und dem außerordentlichen Instinkt, den er nun einmal hatte, hingewiesen.
Ja, es bekommt den Gedichten gar nicht schlecht. Aber jetzt nehmen wir doch noch einen letzten Testfall, der, glaube ich, wichtig ist über George hinaus, weil es auch die Frage des Übersetzens und die Beziehung zur Tradition darstellt, die Shakespeare-Übersetzung, die Übersetzung der Shakespeare-Sonette durch Stefan George. Da möchte ich einmal ein Gedicht Ihnen doch vorlesen. Und ich bin nicht ganz sicher, wie ich es sehen soll. Es ist das 75. Gedicht und lautet in der Nachdichtung von George so. So bist du meinem Sinn wie Brot dem Leibe, wie süß gewürzter Regen ist fürs Feld. Ich, der ums Glück in dir in Kämpfen treibe, wie es dem Geizhals geht mit seinem Geld, bin bald wie ein Genießer stolz, bald bang, dass diebisches Alter seine Schätze raube, bald wünsch ich dich mir zum Alleinempfang, bald möcht ich, dass die Welt mein Glück auch glaube, oft schwelg ich voll in deinem Angesicht und dann verhungere ich rein um einen Blick und andere Lust besitz und such ich nicht, als mich aus dir heißt nehmen das Geschick. So bin ich täglich trunken und verdorrt, an allem schlemmend oder alles fort. Nun, es ist natürlich ein Shakespeare-Tonfall, es ist ein sehr authentisches Liebesgedicht, das hier nachgedichtet wurde, und es ist auch eigentlich ein georgisches Gedicht geworden, ist es aber eigentlich ein gutes Gedicht geworden in dieser Übertragung.
Also, ich muss sagen, zu mir spricht diese Übertragung nicht so wie die der neueren französischen ja. Lyrik oder überhaupt der neueren Lyrik. Ein Wort wie Alleinempfang, das Sie ja auch in ja. Ihrem Exemplar angestrichen haben, das erinnert mehr an Radioveranstaltungen ja. als an das elisabethanische Zeitalter. Und hier
die Schlusszeile oder also, alles fort.
Oder alles fort, an allem schlemmend oder alles fort, hat dann auch wieder ein gewaltsames, das mit der ungeheuren Musik, ja. gerade der Shakespeare'schen Sonette, nun wirklich wenig zu tun.
Und das hängt, glaube ich, also, auch mit der Musikfeinschaft Georges
zusammen. Das hängt
zusammen.
Also, ich meine, die Sonette von Shakespeare sind, man könnte fast sagen, eine Verherrlichung der Musik, ja. nicht weniger als der Geliebten. Ja. Aber das ist nun wirklich ein Moment, das jenseits der Möglichkeiten von George lag, obwohl in dem Buch, ich glaube, es ist in dem Buch von Böhringer, es kann aber auch bei Gundolf sein, eine Übersetzung eines Liedes von Shakespeare aus einem Stück ist. Ich glaube wohl, es ist entweder aus Lear oder aus Twelfth Night, ich kann mich im Augenblick nicht ganz erinnern, dass die Shakespeare'sche Melodie unvergleichlich trifft. Aber gerade dieses Gedicht halte ich nicht für so gelungen wie die größten Baudelaire-Übersetzungen oder die größten Verlaine-Übersetzungen.
Sehen Sie, das ist nun doch sehr interessant, wohin uns unser Gespräch führt. Während man bei die Musikalität und die etwas oft billige, sehr allzu verlockende Musikalität der Verlaine'schen Verse durch dieses starre Maskenhafte, Totenmaskenhafte, haben Sie ja gesagt, bei George gewinnt, es ihn gut bekommt, ist die Musikfeindschaft Georges, die ja auch programmatisch gewesen ist, das unmusikalische, das antimusikalische Gedicht eben doch den Shakespeare-Übertragungen sehr ungemäß. Und nun ist ja doch gegen Ende unseres Gesprächs doch ein Name fällig. Wie steht's mit Karl Kraus, der ja nun versucht hat, die Shakespeare-Sonette gleichsam aus Protest gegen Georges Übertragung der Sonette zu schaffen?
Ja, es gibt eine Äußerung von Kraus, an die ich mich jetzt erinnere, da Sie die Frage stellen, die an sich sehr respektvoll ist. Kraus wusste ja sehr zu differenzieren und während er über Gundolf vernichtend geschrieben hat, hat er den Respekt vor George eigentlich nie verletzt. Und da formuliert er die Differenz so, er sei, und Differenzen gibt es ja nur vor einem Moment auch von Identität. Und er formuliert ungefähr so, er und George seien in der schroffen Frontstellung gegen also die kommerzialisierte und geschändete Kultur, man könnte fast sagen überhaupt gegen die kapitalistische Kultur, obwohl beide das Wort George ganz gewiss nicht so verwendet haben und Kraus hat es erst später verwendet, darin stimmten sie miteinander überein. Aber George glaubte, diesen Protest Ausdruck geben zu können durch Distanzierung Und er, Kraus, glaube nur dadurch, dass er gewissermaßen in den Schmutz hineingreift, Hände, die man sich schmutzig macht, heißt es bei ihm, kann man sich wieder waschen. Nur dadurch glaubte er, mit dem Widerlichen und Abstoßenden fertig werden zu können, indem er, indem es selber in das Gebilde eingeht, aber von dem Gebilde überwunden, sublimiert und beseitigt wird, während es durch den Gestus der Retirade bei George gleichsam unbehelligt bleibe. Ich paraphrasiere die Stelle frei, weil ich sie hier nicht in der Hand habe. Ich glaube, damit bezeichnet man ebenso ein Moment der Solidarität zwischen den beiden, wie auch den Unterschied, der eben doch also auch darin besteht, dass, so paradox es klingt, in gewissem Sinn Kraus mehr ein Bildungsdichter gewesen ist als George, bei dem die Bildungselemente einfach durch seine Beziehung zur Geschichte und zu fremden Sprachen so viel offener zutage liegen, als das bei Kraus der Fall ist.
Ja, ich glaube, sie gehören in einem merkwürdigen Verstande ja zusammen. George hat das nicht zur Kenntnis genommen. Kraus hat sich ja immer wieder mit allem Respekt und aller Gegnerschaft an George gleichsam wund gerieben. Ich erinnere mich auch an ein Gedicht sogar, in dem Kraus die Gegensätze betont, ganz in dem Sinne, wie Sie es eben erwähnt haben, indem er sagt, du hast dir die Hände nicht schmutzig gemacht, aber indem du diese Distanz hattest, die ich mir nicht erlaubte, hast du eigentlich doch ein Negatives an dir offenbart, denn das Ursprüngliche hast du damit nicht gehabt. Er kam vom Ursprung nicht, so heißt das Gedicht von Kraus an George zum Schluss. Und wenn man bedenkt, was Untergang und Ursprung in der Metaphysik von Kraus bedeutet haben, so ist damit doch gleichsam die Partnerschaft.
Und welches Pathos das Wort Ursprung bei George selber hat.
Und welches Pathos
das Gedicht Ursprünge denken.
Eben,
ja.
Da ist hier sowohl die Partnerschaft wie die große Gegnerschaft zu finden. Und merkwürdigerweise, wir sehen sie ja doch in einer großen Nachbarschaft, George und Kraus in ihrer Zeit. Sie hielten sich alle für einzigartig, für unik in ihrem Verhältnis zu dieser Zeit, in ihrer sehr schmerzhaften, schweren Einsamkeit. Und ich meine, heute sieht man sie historisch ja doch sehr in einer Nachbarschaft und in einer Parallelaktion. Was meinen Sie?
Ja, es ist etwas sehr Seltsames dabei. Kraus, der ja sehr viel vom Schauspieler in einem sehr großen Sinn hatte, hatte gar nicht das Moment des Gewalttätigen von George. Das klingt sehr paradox bei dem polemischen Dichter, aber in der Beziehung, die Beziehung zur Sprache ist vielmehr eine dienende, sich anschmiegende, dadurch allerdings auch nicht so radikal auf eine völlige Neuformulierung der Sprache selbst dringende, wie es bei George gewesen ist. Auf der anderen Seite waren natürlich die politischen Inhalte bei Kraus viel expliziter und die also wirklich bedenklichen Querverbindungen zu den finsteren Mächten hat es bei Kraus selbst dann nicht gegeben, als er noch dem Schuschnigg-Faschismus eine Ideologie gemacht hat. Also insofern würde ich sagen, war die moralische Kraft von Kraus trotz allem größer. Ja, ich möchte aber doch noch, wenn Sie es erlauben, auf einen Aspekt von George hinweisen, der ganz unbekannt ist und um den man sich bekümmern sollte. Der jüngst verstorbene französische Dichter André Breton, der Begründer des Surrealismus, hat in seiner Jugend Gedichte geschrieben, die unmittelbar von dem frühen Valéry beeinflusst gewesen sind. Es ist nun seltsam, dass es bei George, der also seiner Weltanschauung nach sicher dem Surrealismus im tödlichsten Hass entgegengesetzt gewesen wäre, wenn er überhaupt von ihm Kenntnis genommen hätte, dass es von George Dokumente gibt, die einen eigentümlich surrealistischen Charakter haben. Und ich glaube, dass nichts so sehr bestätigt, wie wenig man bei Künstlern großen Ranges ihre offizielle Weltanschauung mit dem Gehalt dessen, was sie getan haben, identifizieren kann. Dazu kommt noch, dass diese Stücke, an die ich denke, etwas sind, was auch aus dem Bewusstsein von George fast ganz verschwunden ist, nämlich Prosa. Und sie durften wirklich zu dem, wenn ich es einmal ganz schlicht sagen darf, zu dem gegenwärtigsten und modernsten gehören, was es von ihm gibt. Es handelt sich da um Traumprotokolle aus dem Band Tage und Taten, in denen mythische und moderne Momente in eine Konstellation treten, wie wirklich nur im Surrealismus. Einer dieser Träume lautet: Unsere Barke tauchte und hob sich ächzend mitten auf dem Meer in nässendem Sturm. Ich war am Steuer, hielt es mit krampfender Hand, meine Zähne standen fest auf der Unterlippe und mein Wille kämpfte gegen das Wetter. So trieben wir ein Stück selber still im rasenden Lärm. Da aber erschlaffte der Frost meine Finger, mein Wille lahmte, so dass ich losließ. Und die Barke sank und die Wellen schlugen drüber und wir werden alle sterben.
Ja, das ist großartige Prosa.
Ein großartiges Prosastück, das man sicherlich nicht bei ihm voraussetzt. Oder es gibt ein anderes Stück dieser Art, Zeitende, die Vorahnung einer kosmischen Katastrophe. Das schließt: Seit Tagen war keine Sonne aufgegangen. Eisige Winde fuhren einher und es gurgelte im Schoße der Erde. Eben geht der letzte Zug ins Gebirg. Die Lichter blinken matt in den schwarzen Morgen. Die wenigen Insassen sehen sich starr an, zittern stumm. Der endliche Stoß kommt vielleicht schon vor der Ankunft im Gebirg. Ich glaube, dass es angesichts solcher Gedichte doch sehr schwer ist, wenn man sehr ungerecht ist und pharisäisch, wenn man George in die Vergangenheit relegiert, ohne dass man solche Fermente seines Werkes dem eigenen lebendigen Geist zugeeignet hat.
Ja, ich denke, wir werden hier abbrechen und diese beiden Schlüsse, die ja parallel sind, und wir werden alle sterben. Das andere, der endliche Stoß kommt vielleicht schon vor der Ankunft im Gebirg. Das ist ja eine Vorwegnahme, eine Vorahnung. Das ist eine Präfiguration, wie sie ja auch wieder bei Karl Kraus in den großartigen Szenen im Epilog zu den letzten Tagen der Menschheit sich findet. Und es zeigt sich, wie viel eigentlich hier Präfiguration und wie viel eben an unabgegoltenem, an auch dichterischem noch nicht in diesem Werk Stefan Georges sich findet, neben vielem, was in der Tat als veruntreute Gegenwart auch bei ihm genannt werden könnte.